Unidos en Mi Mejor Amigo. Este...
Diese Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
Kinder, macht den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
Hallo Dominik.
Hallo Achim.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viereckige Augen, dem Podcast für Serien und Serienkultur. Wir besprechen heute...
Die neunte Folge Projekt Daedalus von Star Trek Discovery. Der zweiten Staffel. Damit haben wir die Basics erledigt, ja?
Jo, abgehakt. Großer Haken dahinter. Es war mir gar nicht aufgefallen, dass Projekt Daedalus schon gleich im Titel benannt ist.
Ja, doch. Ganz am Ende der Folge kommt es ja dann vor, endlich. Sonst vorher hat das überhaupt nichts damit zu tun. Man hätte auch die nächste Folge gut Projekt Daedalus nennen können.
Ja, weil jetzt fällt mir auch wieder ein, dass ich eigentlich nochmal recherchieren wollte, was eigentlich Projekt Daedalus ist, weil ich irgendwie vermute, dass man das schon kennen könnte. Daedalus sagt mir zumindest irgendwas.
Von Ikarus, der Sohn, ist das die griechische Sage? Oder meinst du im Sinne von Star Trek?
Ich dachte eigentlich im Sinne von Star Trek, aber dass Daedalus zu Ikarus gehörte, wusste ich jetzt so auch nicht. Aber dann habe ich ungefähr eine Vorstellung. Das sind dann ja die, die zu hoch geflogen sind.
Ich glaube, es gab auch eine Folge von Star Trek Enterprise, die diesen Titel hat, nur ohne Projekt. Jetzt müsste ich mich noch daran erinnern, worum es ging. Ging es dabei um jemanden, der die Transportertechnik erfunden hat oder verbessert. Und der hat seinen Sohn im Transportstrom verloren. Und den möchte er gern wiederhaben und benutzt dafür irgendwie die Enterprise, also die NX-01. Aber ich glaube, das hat jetzt erstmal nichts mit dieser Folge zu tun. Weil das spielt halt direkt auf die Mythologie an, nämlich, dass er, weil er experimentiert hat mit einer neuen Technik und dabei ist halt nicht er zu Schaden gekommen, sondern sein Sohn, der die Technik verfeinern wollte, glaube ich. Und ja, wie die Wachsflügel, die der Vater ja auch erfunden hat, aber der Sohn muss dann darunter unter den Sünden des Vaters leiden.
Okay. Ist nicht Ikarus derjenige, der zu hoch geflogen ist?
Ikarus hat die Flügel erfunden, aber ich glaube, Daedalus ist gestürzt.
Okay, wir lassen das gegebenenfalls berichtigen von unseren Zuhörern, wenn sie uns Zuschriften senden, wer nun was gemacht hat.
Ja, genau, also wessen Vater hat nun gesündigt, wodurch die Kinder leiden müssen? Das wäre dann die Frage zu dieser Folge.
Zu dieser Frage, weil die Folge weiß ich jetzt nicht, wie viel das damit zu tun hat.
Genau, also zu dieser Frage, was Projekt Daedalus ist.
Wir können ja das, was wir zur letzten Folge gesagt haben, ein bisschen aufgreifen. Ich muss sagen, ich lag gar nicht richtig mit meiner Vermutung. Denn das letzte, was ich so als Behauptung rausgehauen habe, ist, dass sich ja die Discovery ja nirgendwo so richtig gut verstecken kann, außer bei den Klingonen. Deswegen war ich ja fest davon ausgegangen, dass sie zu den Klingonen fliegen würden. Tun sie aber gar nicht, wie wir dann gesehen haben.
Hatte ich dann im Umkehrschluss recht?
Ich hätte mich ja sehr viel gefeiert, wenn ich recht gehabt hätte. Aber den Spaß, also diese Freude haben sie mir nicht gegönnt. Ob du recht hattest?
Ja, habe ich irgendwie das Gegenteil behauptet? Oder?
Nee, du hast dazu gar nichts gesagt, nur das als interessant befunden und dich mittelmäßig dazu geäußert. Du hattest mit was anderem recht dafür.
Oh, das finde ich gut. ich weiß nicht mehr was.
Es geht dabei darum, wer diese künstliche Intelligenz sein könnte. Du hast das für sehr weit hergeholt gehalten, aber hast dafür Control in Betracht gezogen.
Ah, perfekt. Habe mich sicherlich am Freitag gefreut, als ich die Folge gesehen habe. Aber zwischenzeitlich wieder vergessen. Aber was passiert denn jetzt überhaupt in dieser Folge? Stellst du dir die Frage?
Ja, ich weiß, was passiert ist.
Ach so, ja, dann erzähl doch mal.
Ich hab's ja gesehen. Zweimal. Das ist aber schon länger her, deswegen kann ich jetzt gar nicht mehr so viel en Detail verraten.
Gut, dann mache ich das einfach.
Danke.
Wir fangen damit an, dass Admiral Cornwell die Discovery erreicht und sich im Geheimen mit der Discovery-Crew trifft und Spock verhört. Mit so leuchtenden blauen Kugeln.
Ja, da musste ich übrigens, als sie eintrifft, musste ich zweimal hingucken, was da eigentlich gerade passiert. Also beim zweiten Mal gucken habe ich dann genau darauf geachtet, weil ich dachte erst, es gibt ja ein Geräusch und dann ist da irgendwie so ein heller Lichtstrahl und dann bewegt sich was fort. Und ich dachte erst beim ersten Mal gucken, das ist die Discovery, die dahin springt. Hab mich dann aber gewundert, hey, warum fliegt es dann? War auch schlecht zu erkennen. Und im nächsten Bild sah man dann ja auch dann dieses Shuttle. Dachte ich mir, das kann ja irgendwie nicht sein, dass es die Discovery ist. Ja, und das ist halt das Shuttle, was dann da erst mit einem Geräusch zu hören ist. Und dann kommt das Licht rein. Und das fand ich doch irgendwie sehr merkwürdig. Denn erstens Geräusche im Weltall. Nee, okay, kennen wir da aber schon. Aber wenn, dann müsste doch erst das Licht kommen und dann das Geräusch.
Das stimmt. Ist mir gar nicht so aufgefallen, tatsächlich. Ich fand das nur visuell irgendwie ganz beeindruckend.
Ja, es sah schön aus, das ja. Auch auf einem kleinen Fernseher. Aber es passte nicht. Und das hat mich schon gleich zu Anfang rausgebracht. Dachte ich mir so, das kann auch nicht sein. Ich hatte es, deswegen dachte ich erst, das ist dieses Geräusch, wenn der die Sporenebene aufbricht. Wie heißt es denn gleich? Das Sporennetzwerk, wenn da halt irgendwie sowas passiert, aber es ist es ja nun mal nicht.
Mir ist nur die Tarnfarbe am Shuttle von Cornwall aufgefallen. Dachte mir, dass das irgendwie ein bisschen sinnlos ist, da die so fleckig zu machen, die Shuttles, weil man kann sich eh nicht verstecken. Also wenn, dann mach ein schwarzes Shuttle mit vielleicht noch ein paar Lichtpunkten drauf, da kannst du dich besser verstecken in den Sternen als mit Tarnfarbe.
Ja, es war ja so ein Rot-Braun irgendwie, ein bisschen dunkel gehalten. Ich habe mich nur viel mehr gefragt, wie sind sie in Kontakt getreten zueinander? Denn die Folge vorher wurde uns gesagt, nein, wir brauchen gar nicht zu kommunizieren, denn das würde Sektion 31 auf jeden Fall abfangen und dann wissen sie sofort, wo wir sind. Wie haben die das jetzt gemacht? Also abgesehen davon, dass Sektion 31 sehr schnell die Verfolgung aufgegeben hat, wo wir schon wissen, dass es nicht so ein großes Problem ist, einer Warp-Signatur zu folgen, hat sich Sektion 31, nachdem sie 3 Minuten später gemerkt haben, dass sie gelinkt wurden, schon nicht mehr die Mühe gegeben, mal irgendwie hinterher zu fliegen. Das passt gerade nicht so ganz zusammen alles.
Und selbst wenn sie jetzt jemanden kontaktieren können durch irgendwelche Geheimkanäle, Subraumunterdrückung, wie auch immer, was sie sich da ausdenken, dann hätte ich doch gesagt, nicht Cornwall informieren, weil die hat sich ja schon letzte Staffel als moralisch ambivalent herausgestellt und war auf dem Sektion 31 Schiff. Da wird es auch noch andere Admirals geben, die vielleicht nichts mit Sektion 31 zu tun haben.
Ja, aber das ist die einzige, die wir kennen.
Ja, okay, genau, richtig. Das ist die Logik. Das ist die, die wir kennen, und vielleicht wollen sie ja auch Kontakt mit Sektion 31 irgendwie aufnehmen oder mit den Chefs der Sektion 31, um halt Spock zu entlasten. Und das macht ja auch Cornwall zu Anfang, dass sie sich erstmal nochmal mit den Vorwürfen beschäftigt gegen Spock. Nämlich einmal hat sie so Verhörbälle mitgenommen, ja, die um Spocks Gehirn rumkreisen und jede Lüge erkennen können. Und Spock sagt auf jeden Fall die Wahrheit die ganze Zeit. Ich fand diese Technik sehr Star Trek untypisch wieder. Mit so fliegenden Bällen, die dann Gehirne scannen. Ja, das war irgendwie nicht Star Trek-Technik. Also es gibt so ein gewisses Maß an Technik, die Sternflotte einsetzt, aber darüber hinaus nicht unbedingt. Und so Verhörbälle, weiß ich nicht. Nee, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass die Sternflotte das macht.
Es passt halt jetzt noch nicht in diese Zeit hinein. Also später, so nach Voyager oder so, dann kann es vielleicht mal sowas geben. Dann sind sie technisch schon viel weiter. Aber jetzt passt das noch nicht. Wir sind noch vor TOS und da wurde ständig mit Lügen und Betrügen und Verrat gearbeitet. Da wurde sowas aber nie eingesetzt.
Und auch bei Tyler wird es nicht eingesetzt, der offenbar immer noch verdächtigt wird. Und es wird gesagt, dass er immer noch in seinem Quartier eingesperrt ist. Ja, ich dachte, das wäre letzte Folge aufgeklärt worden, hatte ich, glaube ich, erzählt. Ist aber offensichtlich nicht so. Denn obwohl Tyler die Nachricht nicht hätte senden können, die letzte, ist er weiterhin unter Verdacht oder eingesperrt. Und deswegen diese Folge einfach nicht da. Genau, Burnham kommt einfach in dieses Verhör dazu. Also es ist eine offene Tür und da spaziert sie dann einfach zufällig rein und verteidigt dann auch nicht nur Tyler gegenüber Pike, sondern auch Spock gegenüber Cornwall und sagt, ich vertraue ihm, was so ein bisschen Nonsens ist, weil dafür ist das Gerät ja da. Das entdeckt halt Lüge. Du kannst jetzt nicht einfach reinkommen und sagen, ich vertraue ihm. Das wirkt jetzt nicht schwerer als computergestützte, hundertprozentige Tests, die Lüge erkennen können. Deswegen fand ich das so ein bisschen sinnlos, dass sie jetzt nochmal reingestrotzt ist.
Ja, es würde halt vielleicht sagen, dass Burnham so ein bisschen die moralische Instanz ist, direkt nach Pike.
Mhm. Sie muss sich einfach nochmal einbringen und einmischen unbedingt. Ja, schien mir so ein bisschen unnötig zu sein. So ein bisschen wie Tillys Auftritt auf der Brücke, der aber so gespielt wird. Also der soll auch so wirken, als wenn das unnötig wäre. Nämlich sie schleimt sich ein wenig bei Cornwall ein und erzählt ihr, dass sie noch nie gemeutert hat und ob sie Cornwall irgendwie helfen könne. Cornwall erzählt uns außerdem, dass sie noch weitere Beweise gegen Spock hat, nämlich ein verifiziertes Video von Spocks Angriff. Und beides hält sie für wahr, sowohl der Test als auch das Video, und ist noch etwas unentschlossen. Erzählt aber auch gleichzeitig, dass Control in letzter Zeit keinen Kontakt, also sie hat keinen Kontakt mehr mit Control, und Admiral Petach, die Logik-Extremistin ist, hat jetzt Kontrolle über Control und sagt, Control muss resettet werden, damit sie wieder ihre Eingaben annimmt. Da ist mir, das mit den Logik-Extremisten ist ohnehin eine dumme Idee. Und dass die jetzt auch noch Sternflotten-Admiräle sind, ist ja noch dümmer. Also man hat jetzt auch wir haben auch Rechtsradikale im Parlament, aber wir müssen jetzt nicht unbedingt auch noch Rechtsradikale zum Verfassungsschutzchef machen. Ja, was diese, ja, das mit den Logikextremisten missfällt mir.
Du meinst wirklich keine Rechten zu Verfassungsschutz vorgesetzt machen? Nein,
die werden dann rechts, ja. Aber wir machen es ja wenigstens nicht bewusst, dass wir jetzt
jemanden. Also Star Trek ist ja schon immer dabei, auch gesellschaftlich Referenzen zu schaffen. Finde den Vergleich.
Okay, den oberen kann man nicht mehr trauen. Ist irgendwie so die Logik des Ganzen. Naja, auf jeden Fall steht jetzt, teilt uns dann halt Cornwall die Mission für heute mit, nämlich Control muss resettet werden. Mhm.
Das ist übrigens auch eigentlich der Hauptplot. Mhm. Also wir haben nur diesen einen Plot, weil Tyler wird schnell abgehakt. Da dachte ich zu Anfang noch, da geht's vielleicht noch weiter, ihn dann da irgendwie wieder ins Boot zu holen, wird aber nicht weiter verfolgt. Und man könnte euch noch so ein bisschen sagen, irgendwie die Mission und Arium, aber eigentlich ist es, also Arium ist ja auch die Mission. Also das liegt ja so nah beieinander, weshalb wir eigentlich auch ganz stringent durch die Folge durchgehen können.
Echt? Weil ich habe das Gefühl, es gibt so ganz viele B, C, D, E-Plots, die alle irgendwie psychologisch sind. Ich muss aufhören zu trinken, weil ich die ganze Zeit aufstoßen muss.
Du leidst auch schon, ja.
Ja. Die alle irgendwie psychologisch sind. Kalbers Problem oder Kalber und Stamets Problem werden gelöst. Spock und Burnham, Spock und Sarek. Irgendwie wird alles angesprochen. Ich finde, diese Folge ist nicht so stringent, tatsächlich. Aber sag mal, wie es weitergeht. Vielleicht habe ich es mir nur falsch notiert.
Ich weiß nicht okay. Die Reihenfolge. Aber wir können ja auch einfach die Probleme oder das, was so aufgefallen ist, abhaken. Denn für mich war die Folge auch wieder durchweg eigentlich spannend, dass ich da jetzt nicht irgendwie Sachen groß herausheben könnte. Also vielleicht fallen sie mir gleich noch wieder ein, was mir aufgefallen ist, aber jetzt so im Gedächtnis habe ich es nicht mehr.
Was mich an dieser Mission schon gestört hat, ist, dass Arium bereits ja Nachrichten an Control gesendet hat. Deswegen wissen sie ja auch, wo die Nachrichten hingehen, und das ist dann zufällig das Sektion 31 Hauptquartier, wo auch Cornwall hin möchte, um Control zu resetten. Nun hat sie da bereits Nachrichten hingesendet. Warum muss Arium da noch persönlich hin?
Weil sie nicht den ganzen Datensatz schicken konnte.
Warum? Hat sie, also ist dann ihre Flatrate-Volumen aufgebraucht, oder?
Eventuell.
Ja, okay, das habe ich nicht ganz verstanden.
Also vielleicht sind es einfach zu viele Daten, um die über Subraum zu übermitteln. Mhm. Denn es sagen sie ja auch wieder, es ist ja so viel, dass das ja, Arium musste ja dafür ihre ganzen Erinnerungen archivieren auf der Schiffsfestplatte, um halt auf ihrem Speicher, auf ihrem mobilen Speicher Platz zu machen.
Ja, stimmt. Und das dauert ja auch schon sehr lange, ehe sie die Daten dann auf sich geladen hat und sie dann zurückspielen kann. Das sehen wir, dass es ja minutenlang dauert. Na gut. Zunächst beginnen wir erstmal damit, dass wir ein bisschen was über Arium erfahren. Nämlich, dass sie ein Mensch ist. Tatsächlich.
Ja, und es ist ja irgendwie auch das erste Mal so richtig, dass wir was von ihr erfahren. Mhm. Oder? Also, ja. Vorher war sie immer einfach nur da. Und man wusste es von der Serienbeschreibung.
Wo es auch widersprüchliche Informationen gab. Mal war sie Alien, dann war sie Mensch, dann war sie Augmented Mensch. Naja, jetzt wissen wir auch, warum sie so aussieht, denn sie hatte einen furchtbaren Shuttle-Unfall, gerade als sie sich verlobt hatte und zurück wollte. Dabei ist ihr Verlobter gestorben und sie wurde offenbar furchtbar entstellt. Also nicht nur entstellt, sondern also schwer beschädigt, sodass alles ersetzt werden musste offenbar, inklusive ihrer Erinnerungen.
Ja, was heißt ersetzt? Es wurden Teile irgendwie aufgrund von Aufzeichnungen wiedergefunden und die kann sie, da kann sie halt zugreifen. Scheinbar irgendwie alle Sachen, die irgendwie medial gespeichert waren. Wie quasi einmal ihre gesamte Facebook-Timeline. Da kann sie jetzt drauf zugreifen. Alles, was sie mit Freunden geteilt hat und was sie verschickt hat für Katzenvideos und was nicht alles.
Das weiß ich gar nicht, ob das so gemeint war, aber du hast recht, das Einzige, was wir vor dieser Zeit sehen, ist so ein Facebook-Video. Aber ich dachte, dass sie jetzt nur neue Erinnerungen so speichern muss. Ah, stimmt, wir haben auch diese alten Erinnerungen gesehen. Das heißt, ihr Gedächtnis wurde rekonstruiert irgendwie?
Naja, oder zumindest so weit in Mitleidenschaft gezogen, dass sie einige Sachen eben nicht mehr weiß.
Und sie muss auf jeden Fall ihren Festplattenspeicher wöchentlich leeren, das sagt sie. Und kann dann einige ins Archiv legen, wo immer das auch ist. Und unwichtige Informationen werden dann weggeschmissen. Wir erfahren außerdem, dass sie eine sehr gute Cobblecot-Spielerin ist.
Kennen wir dieses Spiel schon?
Ach, ja, das tun wir tatsächlich. Aus Voyager, da spielt das Naomi Wildman. Und ich dachte immer, es wäre ein Delta-Quadrant-Spiel. Ist es aber wohl nicht. Aha. Und ist sowas wie Dame eigentlich. So hatte ich, man sieht Neelix einmal das Spielen. Und da sah es irgendwie aus wie Dame einfach.
Okay.
Genau, deswegen ist so ein bisschen unklar, warum sie jetzt, ach, das sind so alles so ganz viele Details. Irgendwie haben sie, sagen sie, ah, du hast ja alles gelernt von Cobblecot. Warum man, bei Dame kann man jetzt nicht so viel lernen eigentlich.
Ja, wobei das sagt Detmar zu Tilly, dass Tilly jeden Zug auswendig gelernt hätte. Weil Tilly ist ja auch sehr gut da drin. Die hat ja schon mit 10 oder was auch immer das war, Turniere gewonnen. Oder Meisterschaften, was auch immer. Also Tilly ist schon wirklich sehr, sehr gut in diesem Spiel. Aber Arium scheint nochmal wieder ein bisschen besser zu sein. Was halt so das unterstreichen würde, dass gegen einen Computer kann man auch nicht Schach gewinnen oder so. Oder es ist sehr schwer.
Und damit zeigt sich ja auch so ein bisschen der Unterschied zu Data, nämlich er hat ein positronisches Gehirn und kann halt Unmengen an Informationen speichern. Seine Festplattenkapazität ist im Grunde unbeschränkt und es geht eher bei ihm um die Verknüpfung verschiedener Daten dann zu einem Gefühl oder zu einer Verhaltensweise. Mhm. Während das Detmar wohl noch kann, aber nur, Arium meine ich, nur halt einen begrenzten Festplattenspeicher hat, der sie halt zwingt dazu, Informationen immer wieder zu löschen.
Wohingegen sie halt zu Gefühlen fähig ist.
Genau. Wir erfahren durch diese Erinnerungssequenzen dann auch halt, dass Detmar und Tilly und noch irgendjemand anders sitzt an dem Tisch. Washington. Genau, dass die gut miteinander können und sich auch privat unterhalten. Und das sehen wir dann plötzlich jetzt auch diese ganze Folge über. Detmar kommt irgendwann mal zu einer Station hin und sagt, ein Lob auf die Kybernetik, und Tilly sagt, du bist ein Halbroboter, wir bevorzugen aber kybernetisch verbesserte Menschen oder so. Und sie nennen sich bei Vornamen dann plötzlich. All das, was wir halt die ganzen Folgen nicht gesehen haben, wird uns jetzt in einem Schwung nachgeholt.
Ja. Burnham lächelt sie liebevoll an. Das ist auch so eine der Erinnerungen, die gespeichert wird.
Obwohl wir vorher gesehen haben, dass Burnham sie zumindest in der einen Szene ignoriert hat und sie mehr wie so einen Gegenstand behandelt hat. Ja, da hätte man schon langsam drauf kommen können, irgendwas Tragisches passiert noch mit ihr. Denn wenn man zu viel Aufmerksamkeit plötzlich auf den Nebencharakter lenkt, dann ist das meist nicht so gut für den Nebencharakter. Ja, aber erstmal geht's weiter. Denn Stamets versucht immer noch den Sporenantrieb zu reparieren, den ja Arium beschädigt hat oder sabotiert hat. Während Burnham und Spock das Engelproblem besprechen, kommen dabei aber nicht weiter und gehen zum Schachspielen über als Inspiration. Nachdem sie dann aus dem Sporenraum rausgeworfen werden, weil sie doch zu nervig sind. Da ist mir nichts weiter zu aufgefallen. Bei dem Schachspiel Wenn wir da mal hinspringen, streiten sie sich und man merkt ihre, jetzt merkt man zum ersten Mal, dass ihre Beziehung wirklich zerrüttet ist. Vorher hat Spock schon gesagt, ja, sie ist nur meine nicht blutsverwandte Schwester. Und sie, ja, gehen sich gegenseitig psychologisch an. Das Verhältnis, also Burnham spielt Sarek gegen Spock aus, sagt, ja, Sarek hat mir das gleich beim ersten Mal beigebracht. Und Spock sagt wieder, du kannst Sarek nicht mit deinem menschlichen Gehirn verstehen. Und gleichzeitig findet auch Spock Burnhams Schwäche heraus, nämlich, dass immer alles scheinbar um sie geht. Oder dass sie glaubt, für alles verantwortlich zu sein. Der Angriff der Klingonen auf ihre Eltern, der Klingonische Krieg der Föderation und ja, dass auch Spocks Problem etwas mit ihr zu tun habe, dass sie sich da auch einmischen muss. Und macht ihr nochmal deutlich, dass es nicht logisch ist, sich dafür die Schuld zu geben, weil sie eben nicht so einen großen Einfluss hat. Was insgesamt irgendwie ironisch ist, wenn man das Ende der Folge betrachtet und auch den ganzen weiteren Verlauf. Denn Burnham hat an einigen Stellen einige gute Ideen, die nur sie haben konnte.
Okay.
Genau, die gehen sich psychologisch ganz gut an. Das war eine echt starke Szene, fand ich, bei dem Schachspiel. Ja, war gut geschauspielert von beiden. Ich hatte das Gefühl, wir kommen den Charakteren ein wenig näher und auch diesem Konflikt, der halt mehr ist als nur dieses ich mag dich nicht in der Kindheit, sondern sich halt weiter ausgewirkt hat.
Ja, okay.
Wir sehen noch mal einen kurzen Rückblick Burnhams Kindheit, nämlich als sie im Schrank eingesperrt ist und die Klingonen ihre Mutter vergewaltigen, glaube ich, und ihren Vater töten. Ich glaube, so hat sie das auf jeden Fall dargestellt, als sie mal mit Tyler darüber gesprochen hat. Das heißt, wir werden auch in den nächsten Folgen garantiert dahin wieder zurückgehen, denn sie zeigen uns keine Szene sinnlos. Deswegen werden wir wahrscheinlich nochmal tiefer in diese Erinnerung später einsteigen. Nur nicht später in dieser Folge, denn hier taucht das nicht nochmal auf. Spock verhält sich hingegen komplett unlogisch und genießt auch seine Emotionen, sagt er. Also er genießt seine Wut und seine Irrationalität. Das ist so ganz anders, als wir Spock eigentlich kennen, der das halt komplett unterdrückt, sondern hier, ja, weidet er sich so richtig drin in dem Gefühl von Wut und Ungerechtigkeit und ja, zerstört dann auch einfach das Schachspiel, nachdem er ein paar irrationale Züge gemacht hat und Burnham das nicht so toll fand, weil sie meint, nur damit könne sie ihm helfen, das Problem zu lösen.
Ich hatte in der Szene irgendwie damit gerechnet, dass er gleich grün wird und zum Hulk. Denn als er sagte, ich bin wütend, hat mich das irgendwie so an das erinnert aus dem einen Avengers-Film, ich glaube aus dem ersten, wo dann der Doktor sagt, also der, wie heißt er denn? Bruce Banner, als er soll den Hulk hervorholen und das ist für ihn kein Problem, weil er halt, oder er soll wütend werden und dann sagt er, ich bin immer wütend. Hat mich irgendwie sehr an diese Szene erinnert, weil das so emotional irgendwie für mich gleich stand.
Ja, stimmt. Ist sehr ähnlich. Und auch das, was wir später bei Spock erfahren, dass seine Emotionen ja nur sehr nah an der Oberfläche sind und dass, wenn man ihn zu sehr provoziert oder ihn irgendwelchen Einflüssen aussetzt, er sofort sehr emotional wird. Er versucht es halt nur mit Logik zu unterdrücken und die Logik hat ja versagt in der letzten Folge. Wie geht's weiter? Naden schleicht so ein bisschen auf der Discovery rum und besucht dann einfach mal Arium etwas grundlos im Labor.
Ja, das fand ich schon ziemlich nervig. Also, sie tut so, als hätte sie einen Verdacht, aber nicht vor irgendwem, sondern halt vor uns als Zuschauern und konkretisiert das nicht mal irgendwie vor irgendjemandem. Also, sie ist da Sicherheitschefin und muss sie dann Detektiv spielen? Also, ist das so, ich muss erstmal ganz viele Beweise sammeln, bevor ich damit zu irgendwem hingehe, um niemanden zu diskreditieren? Oder weiß ich nicht. Also, wenn sie dann einen konkreten Verdacht oder halt schon einen Verdacht hat, warum checkt sie dann nicht mal, keine Ahnung, Zugänge? Wer hat sich wann wo aufgehalten? Das ist für mich ein bisschen schwach. Also, dass sie dann da wirklich wie mit einer Lupe irgendwie hinterher gucken muss und was macht die da jetzt? Und dann aber trotzdem so unkonkret und distanziert bleibt und nicht einmal irgendwo einschreitet. Dann sogar in dieser Besprechung, wer dann letzten Endes da auf diese Raumstation geht, dann, ja, ich gehe mit und behalte sie im Auge. Warum sagst du das da jetzt? Es liegt überhaupt kein Verdacht vor. Warum musst du jetzt sagen, dass du sie im Auge behältst? Total dämlich.
Ja, vor allen Dingen ist es wirklich lächerlich, wenn sie später auf der Brücke hinter Arium herumschleicht und man sie ständig sieht, wie sie sich reckt und streckt und im Hintergrund hinter in der Brücke rumsteht und sie beobachtet. In jeder scheiß Einstellung. Und man denkt sich nur, ja, jetzt mach doch was oder mach nix, aber bespanne jetzt nicht Arium die ganze Zeit und tu nix. Ja, vor allen Dingen, weil all dieses ganze, diese ganzen Spionierszenen, die wir haben und diese Verdachtsfälle, die wir visuell mitgeteilt bekommen, aber nie artikuliert, die nützen am Ende gar nichts. Also wirklich nichts. Denn Tilly findet es heraus, was mit Arium los ist. Und nicht etwa Nahn, wie man denken könnte, was auch die logischere Wahl wäre, dass sie auf der Brücke zurückbleibt und halt in die Logbücher eintaucht und die Beweise sortiert. Aber das müssen Tilly und Saru machen. Sondern sie ist dann nur halt der Hau drauf, der dann auch noch als Erster ausfällt. Also es ist wirklich Sternflottensicherheit.
par excellence.
Ja, genau. Erstmal nichts unternehmen, obwohl man bereits den Verdacht hat, und dann sich als Ersten verkloppen, sich als Erster verkloppen lassen. Ja, wir kriegen dann auch noch diese dämliche Szene mit, sie sind doch Basanerinnen, sie brauchen dieses Ding zum Atmen, oder? Ja. Sinnlose, also das hätte man zumindest in ein natürliches Gespräch einbetten sollen, so viel, weiß nicht, dass Nahn sie verdächtigt, sie sind zum größten Teil Androide, also kann man sie umprogrammieren oder was weiß ich, und dann hätte sie sagen können, ja, sie sind genauso Androide wie ich, denn sie benutzen auch halt technische Erweiterungen. So, das wäre ein natürlicher Dialog gewesen, in dem man halt diese Informationen unterbringen könnte, anstatt das einfach so, ach nee, ja, nur so aus Interesse, einfach so, nee, mit dieser Information fange ich nichts an, sicherlich. Ja, das hat mich, also wirklich, manche Dialoge waren da so holzschnittartig und so auf ein Ziel ausgerichtet, dass es halt schon fast keinen Spaß mehr gemacht hat, die Folge weiterzugucken. Und man bereits wusste, okay, das wird eingesetzt, aha, diese Informationen haben sie jetzt, dann werden sie auch diese, dann werden sie das auch so machen, ja. Man konnte halt die Folge schon größtenteils erahnen, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Na gut, sie kommen dann halt letztlich bei der Station an, eine ehemalige Gefangenenkolonie und was sie nicht alles erzählen. Und Minen sind drumherum und die Sternflotte setzt ja keine Minen ein, aber es sind ja gar nicht Sternflottenminen. Und Pike regt sich kurz auf und dann wird nochmal gesagt, ja, die Enterprise wurde damals weggeschickt als die Beste ihrer Art, damit das Beste von der Sternflotte die Ideale überleben, falls es ganz schief gehen sollte. Das hatten wir auch schon mal gehört. Nur Cornwell sagt das halt jetzt nochmal laut und beleidigt damit alle anderen außer Pike. Denn ihr seid nicht das Beste, was die Sternflotte zu bieten hat. Ihr wurdet nicht geschützt, sondern wart an der Front. Die Besten der Besten sitzen gerade im Trockendock und die Enterprise wird repariert. Das fand ich ein bisschen fragwürdig. Und alle gucken dann auch so bewundernd zu Pike und sagen, er ist echt der Beste.
Aber sie haben jetzt die Ehre, mit diesem Leuchtbild der Föderation zu arbeiten.
Für ihn zu sterben. Sinnlos.
Ja.
Ja, Pike ist auf jeden Fall ganz überrascht. Ja, Cornwell gibt denen einen Kurs durch das Minenfeld durch. Allerdings reagieren die Minen sofort und jagen die Discovery, obwohl das theoretisch gar nicht möglich ist. Schilde werden wieder hochgefahren und die fahren sehr langsam durch das Minenfeld durch und werden halt von den Minen gebumst, die so Sägeblattminen sind oder so. Mhm. Sowas wird gesagt. Und dann hat Burnham die Idee, nämlich aus dem Spiel heraus, dass man sich chaotisch verhalten muss. Denn es könnte ja ein Spiel sein, was der Computer spielt. Man muss sich chaotisch verhalten. Deswegen sagen alle der Reihe um Ausweichmuster, wie wir es auch schon immer bei der Sternflotte gesehen haben, dass sie immer griechischer Buchstabe und Zahl, Theta 7, Omega 8 und so weiter und so fort, um sich dann ganz irrational zu verhalten und so, dass man nicht die Züge vorhersehen kann. Allerdings scheint das nicht so gut zu funktionieren, denn wir sehen immer noch, dass die Discovery weiter angebumst wird. Sie hören damit aber nicht auf. Und letztlich verhindert nur Arium, dass die Discovery nicht zerstört wird. Nämlich sie schafft es, ihr Signal zu senden, ihr Geheimsignal. Und dann hört Control auf mit dem Beschuss der Minen. Mhm. Also hat Burnhams Idee überhaupt nichts gebracht.
In dieser Szene, als die Discovery angegriffen wird, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen, gibt es eine total dämliche Sache, die Tilly macht. Sie steht da ja gerade neben Burnham und ist da irgendwas am Eingeben oder Kontrollieren, keine Ahnung. Und sie werden gerade getroffen und Tilly wirft zweimal ihren Kopf ganz arg nach vorne und nach hinten, als würde sie gerade headbangen. Das sieht total dämlich aus. Du musst diese Szene mal finden und angucken. Ich habe sie mir 10-mal hintereinander angeguckt und habe versucht herauszufinden, ob sich dann alle so bewegen. Tun sie aber nicht. Es ist wirklich nur Tilly, die da ein bisschen overacted.
Das hatten wir ja schon mal, dass sie bei dem Stunts nicht so glücklich wegkommt. Irgendwo, als sie weggeschleudert wird, glaube ich.
Genau.
In der Spornkammer.
Nee, es war, glaube ich, auf dem... ja, kann auch sein. Ist egal. Ich glaube, es war auf dem Shuttle-Hangar, aber... Ja. Mhm.
Ja, es wird auch der Crew wird zweimal gesagt, dafür wurden sie trainiert. Dafür wurden sie trainiert.
Ja, das wird Detmar gesagt.
Ja, aber auch zweimal.
Nur ihr, ja.
Einmal von Pike und einmal von Cornwall. Da dachte ich mir, ja, okay. Ist ja schön und gut. Das werden die schon selber wissen, dass sie dafür trainiert wurden. Ich weiß nicht, warum sie das zweimal reinbringen mussten, denselben Spruch. Das hätte man auch mal variieren können.
Ja, sie wirkte auch nicht verzweifelt oder so, dass sie das jetzt irgendwie überhaupt nicht hinkriegen würde oder irgendwie ein geringes Selbstbewusstsein hätte.
Ja.
Sie kann das halt.
Oder macht sie teilt das halt. Nur mit, dass sie keine Sensoren mehr hat und jetzt manuell fliegt.
Ja, das wird ihr gesagt, dass sie das dann halt machen muss. Mhm. Das erste Mal fand ich es auch noch angebracht, dafür wurden sie trainiert. Und dann das zweite Mal aber von Pike. Naja, gut, das wussten wir jetzt schon.
Ja, irgendwie komisch geschnitten. Eins der beiden hätte man rauslassen sollen. Na gut, also sie schaffen es dann, Antriebe sind beschädigt und der Spornantrieb muss dringend repariert werden. Wird nochmal erzählt, dass er jetzt repariert werden soll. Und Pike möchte eigentlich alle zur Lagebesprechung bringen. Aber erstmal hat Saru keinen Bock auf Arbeit. Sondern sagt Pike, nee, ich mach was anderes, hier kann ich mehr... kann ich hilfreicher sein und arbeitet an einem Geheimprojekt. So. Und da fand ich es wirklich dämlich, dass Pike da nicht gesagt hat, nee, sagen Sie mir, was es ist, oder kommen Sie gefälligst mit, wenn ich es Ihnen sage. Wir sind hier gerade in einer Krisensituation. Und dass es halt vor dem Zuschauer und vor Pike gleichsam halt geheim gehalten wird, an was Saru arbeitet.
Ja.
Dass es dem Zuschauer nicht gesagt wird, verstehe ich, aber dass es Pike nicht gesagt wird, nee. Das finde ich blöd.
Also man hat ja Saru schon öfter irgendwie komisch gucken sehen bis dahin. In verschiedenen Situationen hat er sehr skeptisch geschaut. Einmal als die Koordinaten genannt wurden von dem Hauptquartier, da hat er schon irgendwie so fragend, sehr stark überlegend geguckt. Und dann an einer anderen Stelle nochmal. Ja, mir ist das auch aufgefallen. Ich fand das auch sehr befremdlich, dass er einfach so sagen kann, nee, ich möchte da einem Hinweis nachgehen. Außenmission, ja, ich habe mich verändert, aber nee, Außenmission meine ich. Und dann, ja, kein Problem, Burnham, stellen Sie ein Team zusammen. Klar, dachte jetzt noch so, wäre schön, wenn sie auch sagen würde, nee, ich glaube, ich muss mich da noch mal um was anderes kümmern. Ich habe da noch, ich habe eine Pizza im Ofen.
Teil entlasten.
Ich kann auch nicht. Dann, Detmar, machen Sie das. Ja, nee, ich habe mich gerade ganz schön angestrengt. Ich möchte nicht. Ich möchte jetzt erstmal eine Stunde Ruhe haben.
Ich muss trainieren, offensichtlich. Sie haben es mir zweimal gesagt. Vielen Dank.
Ich gehe jetzt in den Simulator.
das war unnötig. Und man wusste auch schon bereits, okay, es wird irgendwie später zur Lösung beitragen, egal was es ist.
Naja. Das war halt ein schwaches Nebulös-Halten. Also hätten sie ja irgendwie machen können, aber sie hätten es dann besser erzählen müssen.
Ja, dass er sagt, ich muss mit ihnen unter vier Augen sprechen, nachher. Ich erkläre ihnen das später. Oder wie auch immer. Hauptsache nicht so dreist, wie den Befehl zu verweigern oder zu sagen, ich habe hier was Besseres.
Ja, vor allen Dingen ist auch die Schlussfolgerung, wie er darauf kommt, ist auch am Ende irgendwie völlig unklar. Hat er das jetzt wieder mit seinen Superaugen gesehen?
Ja, genau.
Und seine Superaugen nehmen das auch über die reine Bilddatei wahr? Denn es ist ja nur ein Bild, was uns da gesendet wird.
Ja, da habe ich eine andere Theorie.
Ja, bitte. Das musst du mir erklären. Weil, also, er erklärt es ja mit Infrarot, glaube ich. Oder nee, mit Wärmesignatur.
Ja, genau. UV-Licht oder so, ja.
Ja, und wie soll man das dann da erkennen können? Bitte.
Und zwar... in Star Trek gibt es ja verschiedene Rassen, die auch verschieden wahrnehmen. Das heißt, Bilder müssen halt ohnehin immer in verschiedenen Farbspektren aufgenommen werden. Das heißt, man kann nicht nur, sonst sehen die halt nur einen schwarzen Bildschirm. Jemand, der zum Beispiel nur durch Wärmesignatur oder sowas sieht, die sehen dann halt immer nur alles schwarz. Deswegen nehmen halt alle Kameras in diversen Spektren auf, um es halt jedem in seiner Darreichungsform zu präsentieren, die er nun gern hätte oder die er sehen kann. Mhm. Das ist meine Theorie.
Okay, und Saru kann dann mehreres oder er kann, ja, wenn er im Wärmebild gucken kann, warum sagt er nicht gleich, also ich habe mir das jetzt angeguckt und Leute, da stimmt irgendwas nicht, weil das hat sich überhaupt nicht verändert und das war schon bei dem anderen Video genauso. Da kommt was nicht ganz hin.
Ja, das weiß ich auch nicht. Er muss noch mehr Beweise sichern. Hat er sich das Video ganz langsam angeguckt.
Bildausschnitt für Bildausschnitt. Und nochmal reinzoomen. Ja,
und das hat halt stundenlang gedauert.
Ein bisschen so wie Minuten Nahen.
Richtig. Ja, genau. Ja, richtig. Vielleicht arbeitet Saru demnächst auch noch für die Sicherheit. Prüft das alles sehr genau. Ja, den einzig kompetenten Sicherheitsoffizier, den wir kennen, der ist halt nicht in der Sternflotte. Das ist halt Odo gewesen. Der war richtig gut. Und das fehlt irgendwie. Auch Nahen ist so dämlich. Ah, das regt mich so auf. nur die Bilder, wie sie im Hintergrund rumsteht und wie sie dann so suffisant, ich passe schon auf sie auf, als Arium und auf die Station mitgeschickt wird. Ah, egal. Na gut, Saru macht da auch mit und hat auch einen geheimen Plan. Jetzt haben sie diese Nachricht von dem Admiral bekommen und der Admiral sagt halt auch, dass die Sternflotte das abgesegnet hat und der Sternflottenrat oder wie auch immer möchte, dass alle gefangen genommen werden und sie die Mission abbrechen sollen. Und nun schwebt halt die Discovery beschädigt vor dieser Station rum, aber es passiert nichts. Also es kommen keine Schiffe, es kommen die Stationen, sagt nicht, hey, schalten Sie alle Ihre Waffen ab, Transporte ab, wir sperren jetzt die Discovery, sondern lassen sie unbehelligt halt einen Plan entwickeln. Und es wird auch nicht gesagt, wir kommen in einer Stunde. Unser nächstes Schiff ist eine Stunde dran und dann können wir sie abholen und endlich gefangen nehmen. Sondern sie sind vor der Station und wundern sich nicht, dass nichts passiert. Mhm. Die scheinen da jetzt auch sehr viel Zeit zu haben, denn sie besprechen sich erstmal in aller Ruhe und besprechen ihren Plan. Nämlich sich auf die Station zu beamen und Control zu resetten. Das muss Arium machen. Nahen begleitet sie und Burnham. Genau, Arium sagt nämlich auch, ich muss mit, unbedingt mit, weil sie erst später eigentlich dazukommen soll, wenn das gesichert ist. Nahen sagt, ich komme mit, wenn Arium mitkommt und passe auf sie auf. Und dann kommt noch Burnham mit. Wäre Burnham also alleine sonst losgegangen, wenn Arium nichts gesagt hätte?
Jemand anders für sie. Erstmal, um das Ganze zu sichern, irgendein Redshirt und dann...
Ja, die hätten sie doch auch noch zusätzlich mitnehmen können. Drei Leute gegen eine Station, ist irgendwie...
Sie haben nur drei Anzüge.
Stimmt, der andere vierte ist ja kaputt gegangen. Nämlich als das Shuttle explodiert ist in Folge 1 oder so. Der kleine Pott. Das erklärt das. Okay, das erklärt das tatsächlich. Jetzt müssen wir darauf achten, ob wir mal wieder vier.
Ja, irgendwann können sie aber wieder nachfüllen. Aber erstmal sind nur noch drei da.
Genau, sie beamen auf die Station, die ohne Lebenserhaltung ist. Wer geht natürlich los, um die Lebenserhaltung wieder anzuschalten? Nahen. Die da ist, um auf Arium aufzupassen, geht alleine los. Nicht etwa die Technikerin oder die mit dem technischen Geschick, wie Arium, sondern Nahen.
Also Arium wäre genauso dämlich gewesen, weil die soll ja nicht alleine gelassen werden, oder zumindest Nahen nicht. Ja, oder Burnham geht halt hin.
Ja, genau, dann hätten die beiden zusammengehen müssen. Auf jeden Fall hätte Nahen sich irgendwie wehren müssen und sagen, nee, ich bleib besser hier. Ich muss ja auf Arium aufpassen. Ja, aber sie geht so ganz sang- und klanglos weg und lässt halt Arium mit gezogenem Phaser hinter Burnham gehen. Überhaupt kein Problem für sie. Das ist halt auch innere Motivation, ist da halt komplett kaputt bei diesem Charakter. Entweder hat sie nun Verdacht oder nicht. Hier wird es nicht deutlich. Ja. Ansonsten hat mich die ganze Szene auf der Raumstation sehr an Star Trek 5 erinnert.
Ab dem gefrorenen Blut dachte ich das auch.
Und mit den Stiefeln, die wir ja auch schon aus Star Trek 5 kennen, aus dem Assassinenteam, wo die Stiefel dann gesucht werden müssen. Ja, fand ich ganz cool. Also war eine nette Anspielung, ohne es überdeutlich zu machen. Genau, das gefrorene Blut lässt darauf hindeuten, dass hier Furchtbares passiert ist auf der Station. Und sie finden dann verschiedene Sternflottenoffiziere. Und hast du die Leute erkannt, die sie finden?
Naja, weiß nicht, diese, was sind das, die mit dem Wildschweinhauern?
Telleriten.
Telleriten. Die sehen halt jetzt einer aus wie der andere für mich. Das ist jetzt sehr rassistisch, ja. Aber ich kann die nicht auseinanderhalten. Das tut mir leid. Ich entschuldige mich bei allen Telleriten. Dachte ich so, ja gut, es könnte der jetzt sein. Vielleicht aber auch nicht, weil man hat die ja vorher schon gesehen, die vier.
In der Holo-Übertragung. Genau. In welcher Holo-Übertragung?
Die stehen alle vier zusammen, als sie, also eine Folge vorher, als sie mit Leland und Georgiou sprechen.
Ja, genau, das sind die anderen Admiräle.
Ja.
Mir ist es erst beim zweiten Mal gucken aufgefallen, dass das der Andorianer, der Tellarit und halt die Petach, die Vulkanierin sind. Das heißt, vier Admiräle sind jetzt schon mal weg. Die sind alle tot und auch schon seit 2 Wochen.
Das sind die vier, die für Sektion 31 zuständig sind.
Und die sind seit 2 Wochen tot. Jetzt können wir uns nicht ganz sicher sein, wie viel Zeit vergangen ist. Mhm. Aber mein Verdacht ist, dass die halt auch schon damals in der Holographie auch schon durch Control ersetzt wurden. Denn also scheint mir jetzt nicht, dass sie 2 Wochen auf der Flucht waren. Dazu schienen sie jetzt irgendwie auch insgesamt zu entspannt zu sein. Oder hätten sie zumindest mal erwähnen sollen, ach, endlich haben wir sie erreicht. Wochenlang mussten wir uns in einem Nebel verstecken oder was weiß ich. Irgend sowas hätten sie sagen können. Wenn, dann haben sie es zeitlich nicht gut geschnitten. Es schien so, als wenn das relativ kurz nach der letzten Folge wäre. Vielleicht ein Tag oder zwei dazwischen oder wie auch immer. Das heißt aber auch, dass Control halt schon vorher böse war. Denn damals hatten sie ja noch keinen Kontakt zu der, also hatte Abraham noch keinen Kontakt mit Control zu diesem Zeitpunkt, als die Generäle diesen bösen Plan geschmiedet haben. Das heißt, Control war schon bereits vor böse, bevor Abraham ihr nun den letzten Rest gegeben hat. Das können wir so festhalten, oder?
Nee, da komme ich jetzt nicht ganz hinterher. Control könnte jetzt schon böse sein.
War schon vor 2 Wochen böse, weil sie die Generäle getötet hat.
Ja, das auf jeden Fall. Da hat sie sie getötet. Aber diese 2 Wochen sind nach dem Kontakt mit der Sonde aus der Zukunft. Das auf jeden Fall.
Nee, das glaube ich nicht.
Doch.
Warum?
Der Kontakt aus der Zukunft schon vorletzte Folge war.
Okay, das ist 2 Wochen her.
Ja, weiß nicht wie viel. Aber der Kontakt zwischen den Generälen und Leland ist dann die letzte Folge gewesen.
Genau, im Anschluss an die Folge davor spielt. Also wird ja dann der Discovery befohlen, nach diesen Teilen zu suchen und nicht nach Burnham und Spock. Mhm. Und die sind immer noch im Umlauf, im Umkreis von Kamina. Also ich glaube, dass da nicht so viel Zeit vergangen
ist. Also du meinst, dass Control von sich aus schon böse geworden ist oder zumindest irgendwie eigene Absichten entwickelt hat.
Genau, und dass es dafür gar keinen Anstoß mehr aus der Zukunft brauchte, sondern die Zukunft ihr nur die Mittel gegeben hat, um aggressiver vorzugehen. Das ist so meine Theorie. Aber man kann es halt eben nicht bestätigen, weil wir ja nicht den zeitlichen Ablauf der Dinge kennen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit zwischen den Folgen oder innerhalb einer Folge vergangen ist.
Naja, also sofern Arium ihre Übertragung schon gemacht hat, vor diesen 2 Wochen, die jetzt vergangen sind, dann würde es ja passen eventuell. Dann wurde jetzt bloß ein Subprogramm oder so für Control überliefert und es hat sich dann jetzt dahingehend verändert, dass es jetzt eigenständig handelt.
Das heißt aber auch, dass Tyler seit 2 Wochen eingesperrt ist.
Ja.
Und das schien nicht so. Es scheint zeitlich manches nicht hinzukommen.
Ja, das stimmt wohl.
Egal, wie man es dreht und wendet.
Naja, oder tatsächlich, Control war schon vorher böse.
Das wäre das, was halt die zeitliche Abfolge egal macht. Was haben wir noch? Ach so, genau. Parallel dazu oder irgendwann unterhalten sich Spock und Stamets, während Stamets den Spurenantrieb weiter versucht zu reparieren. Und das war auch wieder eine furchtbar künstliche Situation zwischen Stamets und Spock. Ich finde die ja beide Charaktere eigentlich ganz gut. Und auch der Spock, finde ich, hat das sehr gut gespielt, diese Folge. Allerdings haben die sich eigentlich nichts zu sagen. Aber dann plötzlich fangen sie an, sehr tiefenpsychologisch miteinander zu sprechen, als wenn sie sich schon Jahre kennen würden. Und tauschen gute Ratschläge aus. Also zum Beispiel, Stamets soll auch ohne den Navigator reisen, denn er muss ja das Zutrauen haben. Oder er soll das Selbstbewusstsein entwickeln, an seine eigenen Fähigkeiten zu glauben und auch nun ohne Navigator reisen zu können, sagt Spock, der ihn überhaupt nicht kennt, der auch über die Reisen der Discovery vermutlich jetzt nicht den kompletten Überblick hat. Aber er spricht so, als wenn er ihn sehr gut kennen würde. Im Gegenzug gibt Stamets nochmal den Rat, warum Spock ausgewählt wurde, darüber soll er doch lieber nachdenken und welche Strategie der Rote Engel nun genau verfolgt. Gleichzeitig verteidigt Stamets auch nochmal Burnham gegenüber Spock und versucht auch, dieses Geschwisterproblem zu lösen. Und dann kommt der Punkt, den ich wirklich gar nicht mehr nachvollziehen kann, nämlich, dass Spock Stamets einen Beziehungsratschlag gibt, denn er habe ja gehört, dass Kalber ausgezogen sei und er sehr darunter leide sicherlich. Und gibt ihm eine neue Perspektive auf das Kalber-Problem, nämlich, dass er ja vielleicht selber gar nicht weiß, was das Problem ist. Ja, und das fand ich so untypisch für Spock. Also nicht nur für Spock, sondern auch, da hat er Informationen, die er einfach nicht haben kann. Nämlich über das Beziehungsdrama zwischen Kalber und Stamets. Er war nicht dabei, während sie sich geprügelt haben in der Cafeteria. Er ist erst danach gekommen. Und das wird jetzt auch nicht in den öffentlichen Datenbanken stehen, dass sie gerade Stress haben in der Beziehung. Das hat mich aufgeregt, dass die eigentlich beiden guten Charaktere so ein unnatürliches Gespräch führen und sich einen Ratschlag nach dem anderen entgegenwerfen.
Ja, weil es so nebenbei war, hat es mich auch nicht weiter beeindruckt, tatsächlich.
Ja, mich hat auch nur der letzte Punkt richtig aufgeregt, nämlich dass warum Spock jetzt Beziehungsratschläge gibt und so viel Informationen hat, das wollte mir nicht ganz einleuchten. Aber kann man tatsächlich sagen, ist für die Folge irrelevant. Wir wissen halt nur, worum es jetzt auch noch in den nächsten Folgen gehen wird, nämlich Kalber und Stamets reißen sich wieder zusammen. Und gleichzeitig haben wir einen Ausweg gefunden, warum der Sporenantrieb vielleicht nicht mehr funktioniert. Denn der Navigator scheint ernstlich beschädigt zu sein. Und nun ist Stamets die einzige Person, die den Spornantrieb jetzt wirklich bedienen kann, weil er halt die Erfahrung hat, er schon so oft in dem Mycel-Netzwerk war. Das heißt, auch wenn jetzt ein zweites Schiff mit Sporenantrieb gebaut wird, haben sie keinen funktionierenden Navigator mehr, weil dieses Navigatorteil halt kaputt gemacht wurde. Und ihnen fehlt halt der erfahrene Stamets. Das heißt, wenn Stamets stirbt, dann ist auch wahrscheinlich der Zugang zum Sporenraum erstmal beendet. Und deswegen glaube ich, vielleicht stirbt Stamets am Ende. Oder wird ernstlich gehirnbeschädigt. Wer weiß. Lässt sich vielleicht selber neu aufbauen, um die Gefühle von Kalber nachzuvollziehen. Du, alles traue ich ihm zu. Na gut, okay. Arium, Nahn und Burnham sind auf Mission, bla bla bla. Saru löst sein Geheimprojekt auf. Tilly überführt Arium, weil sie sagt, ich weiß, wen Control kontaktiert hat. Das ist natürlich Arium gewesen, weil sie alle ihre Erinnerungen hier gespeichert hat und die Sphäre runtergeladen hat in ihren Memory Stick, wie auch immer. Alle kämpfen, Nahn wird sofort ausgeschaltet und Burnham kann Arium vorübergehend stoppen und hat dann eigentlich relativ viel Zeit. Also sie ist hinter diesem Shot gefangen und nun hat Burnham erstmal eine Minute Verschnaufpause und sie überlegen sich, was sie denn nun eigentlich tun sollen. Hilft aber die ganze Zeit Nahn nicht. Man sieht Nahn im Hintergrund röcheln, und also ein paar Mal, und dann hat Burnham Zeit.
Ja, beim ersten Mal gucken habe ich auch
und hilft ihr aber
die ganze Zeit gedacht, jetzt lauf doch mal hin zu ihr. Hilf ihr doch. Das war irgendwie, also man hat ja schon gesehen, dass Nahn irgendwie vermutlich ohnmächtig geworden ist. Das ist ja irgendwie zusammengesackt. Ja, genau. Aber tot geglaubt hatte ich sie jetzt auch noch nicht unbedingt. Und wenigstens Burnham hätte sich dann mal um sie kümmern können. Das ist schon richtig.
Wir kriegen auch noch am Rand eine wichtige Information mit, nämlich als sie dahin beamen auf die Station, sagt Captain Pike, wir können sie jederzeit rausbeamen.
Ach echt?
Das sollten wir uns mal kurz im Hinterkopf behalten. Ja, das ist vielleicht der erste Satz, wenn sie rüber beamen, dass sie die ganze Zeit erfasst sind und jederzeit rüber gebeamt werden können.
Ja, ich hatte noch überlegt, ob ich da irgendwie was verpasst habe, dass da jetzt irgendwie, dadurch, dass es eine Gefängnisstation war, dass da irgendwie was abgeschottet ist, dass man deswegen nicht beamen kann. Und ich habe gedacht, na gut, sie konnten aber reinbeamen, mussten nicht irgendwie durch eine Luftschleuse oder so. Weil ich mich da halt gefragt habe, was soll das? Warum beamt Arium keiner raus? Spätestens im All hätten sie es machen können, weil sie ja nicht sofort erfroren ist. Es dauert
ja. Genau, wir sehen sie ja noch.
Ja.
Na gut, okay. Alle finden nun raus, dass halt Arium besessen ist. Sie können dann, also Tilly kann dann noch mit einer herzerwärmenden Ansprache und ein paar Erinnerungen, kann dann nochmal Ariums Sprachkreise reaktivieren. Und Arium sagt halt, dass sie sich opfern will. und sagt dann noch im Nebensatz, ah, mein Helm ist kaputt. Mhm. Ich werde sterben, wenn ich hier rausgezogen werde. Ich möchte sterben. Beziehungsweise ich opfer mich. Das mit dem Helm haben wir auch tatsächlich gesehen, dass Burnham mehrfach auf den Anzug schießt. Mhm. Das heißt, da könnte der kaputt gegangen sein. Mhm. Allerdings erklärt das halt nicht, dass man sie offensichtlich nicht beamen kann. Und wir haben es doch vorletzte Folge gesehen, dass sich die ganze Crew halt anstrengt, wenn es um die Rettung geht. Also da wird in den Myzelraum wird gesprungen. Die ganze Crew wird gefährdet, um einen Crewmitglied zu retten. Aber jetzt hier akzeptieren alle sehr schnell den Tod von Ariam. Da wird nicht wenigstens versucht noch, los, laufen Sie zum Shuttle. Vielleicht können wir Sie damit noch einfangen, wenn das mit dem Beam nicht geht oder wie auch immer. Oder erfassen Sie sie mit dem Beamstrahl. Nein, zu viele Interferenzen, der Computer stört, bla bla bla. Irgendwas, dass da ein bisschen Aktion ist, sondern alle sagen nochmal, wie lieb sie sie haben und weinen. Ja, also überhaupt gar keine Aktion. Das fand ich so störend, auch untypisch für die Crew. Ja,
also es ist sowieso untypisch, dass sie jemanden sterben lassen. Grundsätzlich ist es ja aber okay, ja. Warum soll nicht auch mal jemand sterben? Wobei, naja, wirklich tot ist ja noch die Frage. Ja, aber ich fand das auch irgendwie, alle stehen da nur und sagen nur, mach schon, mach die Luftschleuse auf. Und Burnham auch, ja, ich will's ja, ich will zumindest nicht den Befehl verweigern. Ich will nur noch eben was anderes versuchen, ein bisschen wie Saru. Naja, ich könnte mit, aber ich gehe gerade einer anderen Spur nach. Also machen Sie mal. Ja.
Naja, es muss dann Namen aus dem Off machen. Aber vorher kann sie noch von, also gibt uns Ariam noch den Serientitel, nämlich, dass man nach Projekt Daedalus gucken soll. Und du hast übrigens recht. Daedalus ist der Erfinder und Ikarus ist derjenige, der zu nahe ranfliegt. Also, es geht um den Vater der Sünden in dem Projekt. Und sagt, dass alles wegen Michael sei. Wir erinnern uns zurück, Spock hat ihr eben noch erzählt, es dreht sich nicht nur alles um dich. Und nun sagt ihr Ariam, dass alles wegen ihr sei. Und nur sie der Auslöser für das alles ist. Sie drückt sich da vage aus, bevor sie in den Weltraum geschossen wird. Oder gesogen. Ja, was halt Burnham noch mehr fertig macht. Und gleichzeitig gibt uns halt noch weitere Hinweise für dieses rote Engel-Mysterium. Ja, das ist das Ende der Folge. Dann ist schwarz und...
Es kommt keine Musik. Es ist wirklich ganz still. Wir könnten jetzt diese Stille einmal nachempfinden. Müssen wir aber auch nicht.
Ich lasse einfach deine Spur eingeblendet.
Ja, es ist schon lange ein gerader Strich hier.
Wie fandest du sie?
Ja, hatte ich schon gesagt. Ich war, dadurch, dass es ja relativ stringent war, also diese Nebenhandlungen, das war mir jetzt nicht so aufgefallen. Das war halt so, es war ja immer so in einem Nebensatz, was jetzt irgendwie nicht viel Raum eingenommen hat. Es war ja auch wiederum eine über 50-Minuten-Folge, also auch eine der etwas längeren. Ja, und ich war schon relativ gefesselt an der Folge.
Ja, ich auch. Und das ist irgendwie das, also ich fand diese Folge, als ich sie das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, oh, das war eine gute Folge. Oder die hat mich die ganze Zeit dabei gehalten. Mhm. Umso länger ich aber drüber nachdenke, und mich haben auch schon die Sachen beim ersten Mal gestört, aber trotzdem hat mich der Fortlauf der Geschichte irgendwie gefesselt. Und ich weiß nicht warum, denn so auf dem Papier, wenn man das alles hinterher mal aufschreibt und sich die Fehler auch raufschreibt, ist alles einfach so furchtbar künstlich und entwickelt sich so unnatürlich alles, dass ich nicht genau weiß, was mich an dieser Folge so gefesselt hat. Aber auch beim zweiten Mal gucken hat sie mir immer noch Spaß gemacht, tatsächlich. War nie gelangweilt, nie, dass ich dachte, ah, kann ich jetzt auch nebenbei was anderes machen. Ja, eine komische Folge, die ich auf jeden Fall als gut befinden würde, auch wenn da gigantische Logiklöcher drin sind und auch sich Charaktere einfach seltsam verhalten. Und ja, wie zum Beispiel, dass uns jetzt halt Ariam vorgestellt wird, damit wir dann am Ende der Folge mitleiden können, was emotional nicht funktioniert hat. Obwohl man sowas feststellt, dass die Folge trotzdem funktioniert hat. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil sich nicht so viel gedreht hat wie beim letzten Mal.
Es war wieder eine Riker-Folge.
Hm, ja, stimmt. Der Jonathan der Frakes, der hat da Regie gemacht oder so.
Was mir jetzt noch nicht ganz klar wird, also wir wissen jetzt, dass diese Sonde aus der Zukunft von Control stammt. Und das, was uns der Rote Engel gezeigt hat, dass da Welten zerstört werden, dass dafür Control verantwortlich ist. Oder zumindest ist
das ist die Vermutung auf jeden Fall
von auszugehen. Weil es ist halt eine künstliche Intelligenz und Control ist eben diese künstliche Intelligenz und die hat offensichtlich dieses Ziel, denn sie arbeitet schon genau darauf hin. Dadurch ist das jetzt in dieser Zeitfolge so, dass das jetzt genauso eintritt, dass jetzt die Ereignisse, so wie sie bisher geschehen sind, genau zu dem in 500 Jahren führen, dass halt eben alles Leben ausgelöscht ist. Oder werden jetzt die Ereignisse am Ende beschleunigt? Also fängt damit jetzt, dass da diese Sonde auf Arium zugegriffen hat und Arium Informationen weitergegeben hat, löst das jetzt aus, dass sich diese Ereignisse beschleunigen?
Ja, es scheint mir so zu sein, dass in dem, da wo die Sonde herkommt, aus dem 28. Jahrhundert oder so, dass sich Control nach und nach zu dieser Monsterintelligenz verwandelt hat und nun versucht es, Control halt zu beschleunigen, diese Evolution, und hat jetzt 25% der Daten, glaube ich, letztlich bekommen. Das heißt, es müsste eigentlich alles schneller gehen. Also es haben ja jetzt auch, jetzt schon im 23. Jahrhundert haben ja jetzt auch schon Leute bemerkt, dass Control offensichtlich böse ist, was sonst wahrscheinlich nicht passiert wäre ohne den Roten Engel. Insofern müsste es jetzt schneller gehen, aber es gibt jetzt auch Gegenspieler zu Control.
Mhm. Zum Beispiel eben den Roten Engel.
Und die Discovery Crew, die jetzt dagegen arbeitet.
Wobei der Rote Engel ist ja gar nicht mehr vorgekommen. Ist ja immer noch ein bisschen unklar, was der Rote Engel eigentlich ist.
Ja.
Beziehungsweise wer er ist. Und jetzt, da Arium gestorben ist, du hattest letztes Mal gesagt, das sind irgendwie Burnham, Tilly oder Arium, würde ich mich eher festlegen auf in Richtung Arium. Denn ich glaube am Ende gar nicht, dass sie unbedingt so tot ist, beziehungsweise wenn sie so kybernetisch ist, warum soll sie das nicht auch irgendwie überleben? Sie hat jetzt die gesamten Daten, die die Sphäre über künstliche Intelligenz hatte, und wenn es teilweise nur Zeit braucht, um irgendwas zu entwickeln, warum sollte sich diese künstliche Intelligenz, die sie ja nun mal zum Großteil ist, nicht auch dahin entwickeln können, dass der KI-Anteil in ihr, der kybernetische Anteil, die Kontrolle übernimmt und letzten Endes den Körper überleben lässt und dadurch auch das Wissen, den Verstand verschmolzen mit ihren Emotionen, mit ihrem guter Mensch sein, da als roter Engel fungiert. Denn wir haben ja den roten Engel schon teilweise gesehen, der hat ja auch einen Anzug an, einen Raumanzug. Sie ist jetzt gerade in einem Raumanzug gestorben, auch mit Helm, auch wenn er erstmal kaputt ist, aber grundsätzlich hat er auch einen Helm dran. Wäre für mich eine Möglichkeit.
Ja, spannend, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Weil sie so stark auf Burnham hinweisen, würde ich sagen, dass Burnham auf keinen Fall ist. Mir ist jetzt nur noch, weil mich diese Frage beschäftigt hat, die Stamets gestellt hat, nämlich warum Spock? Warum unbedingt Spock ansprechen? Und da dachte ich mir, wen kennen wir denn noch? Und zwar die Mutter von Spock. Vielleicht reist die irgendwie durch die Zeit. Die hätte eine Verbindung zu Burnham und auch zu Spock.
Ja,
das war's auch. Mehr Hinweise dazu habe ich nicht. Ich wollte nur auch den Namen nochmal ins Spiel bringen. Aber tatsächlich ist Arium irgendwie logischer.
Also uns fehlen jetzt noch einige Informationen. Was ist Projekt Daedalus? Wird Arium jetzt wenigstens posthum noch eingesammelt? Oder wird sie weiter treiben gelassen? In beiden Fällen könnte es dazu kommen, dass sie irgendwie überlebt. Denn die Sternenflotte heilt ja nichts von Einäscherung, also sie könnte Schmuck in einen Torpedo gelegt werden und ins Weltall geschossen. Also momentan ist für mich Arium immer noch die logischste Wahl.
Ja, würde ich jetzt auch hinzutendieren. Allerdings würden, also nur so aus Seriensicht, dass wir jetzt schon halt zwei, naja, ich sag mal, Nebendarsteller verloren haben, nämlich Kalbar und jetzt halt Arium, und beide kommen wieder. Das wäre halt schon schwach.
Ja.
Also dann würde man ja schnell bei jedem Serientod denken, ja, die kommen ja eh wieder. So serienlogisch macht das keinen Sinn, geschichtslogisch, also innerhalb der Geschichte, aber irgendwie schon. Nicht schlecht. Ja, hängt davon ab, was wir nächste Folge von Arium sehen oder ob wir eine Beerdigung bekommen oder ob die Leute nochmal drüber sprechen oder ob das jetzt halt so vergessen wird.
Denn das würde halt auch dazu führen, wenn ihr Tod nötig ist, um halt selber eine Evolution durchzumachen oder einen Evolutionsschritt ja, würde es halt erklären, warum sie uns nicht gesagt haben, dass sie einfach rausgebeamt werden kann oder so. Sie musste halt sterben. Es hätte ja auch sein, also es wäre überhaupt nicht nötig gewesen, dass sie da drin bleibt von der Geschichte her, weil sie konnte eh nicht weiter. Ah, nee, jetzt bin ich gerade durcheinander. Ja, sie hatte schon einen Teil der Informationen rübergespielt, wollte noch den Rest rüberspielen, wurde jetzt daran gehindert. Sie hätte rausgebeamt werden können. Warum nicht?
Ja, das stimmt, dass sie sich dann weiterentwickelt. Das macht irgendwie Sinn. Oder mit der Discovery verschmilzt. Naja, wir wissen ja, dass die Discovery in Zukunft halt eine Future-Technologie ist. Also, Quatsch, eine Future-Technologie, was rede ich denn da? Ein Bewusstsein entwickelt, nachdem es 1000 Jahre irgendwie warten muss. Das heißt, vielleicht entdecken sie irgendwie einen Zeitspalt, schaffen die Discovery da rein mit Arium, die verschmelzen miteinander und die müssen halt 1000 Jahre warten, damit sie halt intelligenter und mächtiger ist als Control, um Control zu bekämpfen. Vielleicht.
Damit sie dann wieder rauskommen kann und dann der Discovery helfen, oder wie?
Genau, ja.
Okay, das wäre so ein bisschen wie dieser eine Roboter aus dem Han Solo-Film, der dann mit dem Millennium-Falken verschmilzt, um besser navigieren zu können. Naja, okay, das halte ich dann für weniger wahrscheinlich.
Ja, aber ja, richtig, stimmt.
Du hast ja öfter recht.
Ja, das stimmt. Na gut, Arium ist dein...
Momentan ist das mein roter Engel.
Finde ich nicht schlecht. Wir erfahren es ja jetzt vielleicht nächste Folge, denn die heißt Roter Engel, habe ich schon mal geguckt.
Okay.
Sie müssen ja auch irgendwie mal so langsam gen Ende kommen. Also jetzt beginnt offensichtlich ein neuer Storyfaden, nämlich Suche nach Projekt Daedalus und Auflösung des Engels.
Okay. Nochmal apropos Roter Engel, ist dir eigentlich eine Änderung im Intro aufgefallen?
Nee, habe ich geskippt. Was sieht man da?
In der ersten Hälfte, vermute ich mal, der Staffel wurde der Rote Engel ja so schemenhaft von Weitem gezeigt. Es war irgendwie so eine Engelsfigur. Und diesmal oder mittlerweile, ich glaube, es war schon vorletzte Folge, hat man dann eine schematische Zeichnung vom Roten Engel gekriegt. Wie halt auch die anderen Sachen, ja, wie der Phaser gezeigt wird und der Captainsstuhl, so kriegt man auch eine detailliertere Zeichnung von dem Roten Engel.
Ja, stimmt.
Mit den definierten Flügeln und dem Anzug.
Stimmt, das ist seitdem Saru, Superauge Saru, ihn gesehen hat. Hast du noch weiteres, was dir irgendwie aufgefallen ist in der Folge? Theorien?
Nee, ich habe jetzt nichts mehr auf meinem Zettelchen.
Mich auch nicht.
Ich kann nur noch mal jedem empfehlen, den Headbang von Tilly. Das ist wirklich sehr witzig, wenn man sich das immer wieder anguckt. Bei Netflix kann man ja 10 Sekunden zurückspulen und es passt auch von der Musik her ganz witzig, wenn man dann direkt nach dem Headbanger mal wieder nach hinten geht, weil die Musik dann auch so einen dramatischen Verlauf nimmt und man könnte da ein prima Gift draus machen. Das habe ich jetzt aber spontan nicht gefunden.
Ich werde es versuchen.
Ja, kannst du dann anfügen.
Ja, das letzte GIF hast du gar nicht gesehen, was ich toll gemacht habe, ne? Auf der Homepage.
Und doch, ich habe mir das immer schön angeguckt. Ich weiß gerade nicht, was es ist, aber ich habe das nicht.
Nee, ansonsten habe ich jetzt auch nichts. Also ich glaube, sie fahren jetzt zum Daystrom-Institut, denn da wird künstliche Intelligenz hergestellt. Und Daedalus wäre dann halt der Vater von der Computer. Das wäre dann halt Daystrom selber, der zu der Zeit auch existiert und gerade an seinem M4 bastelt oder so. Oder Daedalus ist ein eigenes Projekt zur Kontrolle von Icarus, sprich Control. Das ist meine Theorie für die nächste Folge.
Okay.
Also, oder, nee, nicht für die nächste Folge. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich in Burnhams Vergangenheit reisen, um auch dieses psychologische Drama nochmal aufzuarbeiten. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und das ist ja gut für Discovery.
Ja, denn wir schalten wieder ein.
Dann bis dann, Achim.
Tschüss.